Ja, guten Morgen von meiner Seite auch. Wer von euch kennt diese kleinen Spielzeugtierchen oder auch Schleichtiere genannt? Und es gibt viele Fans davon oder auch diese Kuscheltiere, die ganz weich sind. Und Eltern lieben das, diese Tiere ihren Kindern zu schenken, vielleicht auch jetzt besonders zu Weihnachten. Und dann bringen sie den Kindern diese Tiergeräusche bei. Wie macht der Esel? Wie macht die Katze? Wie macht der Elefant? Wie macht der Löwe? Und das alles ist ganz süß. Und das Lieblingstier meiner Tochter ist natürlich der Bär. Sie braucht immer einen in Reichweite zum Schlafen, zum Spielen, zum Kuscheln. Und das finden wir als Eltern unglaublich süß. Und wenn die Kinder größer werden, dann geht man mit ihnen durch den Zoo und sie dackeln durch den Zoo und dann ist da das Bärenhaus oder das Löwengehege und sie sind die Ersten, die drin sind und kleben an der Scheibe. Und dann kommt der Löwe vorbei und ups, das ist doch ein großes Tier. Manchmal kommen die ersten Tränen dann. Oh, der Löwe ist ein bisschen größer, als ich dachte. Und die Eltern finden das immer noch unglaublich süß. Und stell dir jetzt mal vor, du gehst auf eine Safari-Tour mit deinem Kind und es sieht einen Löwen und es rennt los an seinem Lieblingstier und es kennt die Geräusche und denkt, ich muss zu diesem Löwen, ich muss zu den Bären und kuscheln. Oh, ist das unglaublich süß. Nein, ist es nicht. Es ist unglaublich gefährlich und irgendwas ist hier falsch gelaufen. Hast du deinem Kind nicht beigebracht? Hast du ihm nicht gesagt, das Tier ist gefährlich? Hast du es nicht gewarnt, dein Kind? Und wenn du dein Kind nicht warnst, wird es sterben. Und du kannst die Gefahr nicht einfach so verharmlosen. Auch die Gemeinde ist heute einer Gefahr ausgesetzt, vor der sie gewarnt werden muss. Eine Info, die wir nicht verharmlosen können. Und wir leben in einer Zeit, in der viele Irrlehrer ihr Unwesen treiben und es eine große biblische Verwirrung gibt. Und viele falsche Lehrer laufen rum, verbreiten Botschaften, die sich zuallererst super anhören, doch tödlich enden können. Lügende Propheten, religiöse Verführer, korrupte Prediger. Und jeder von ihnen behauptet, den richtigen Weg zu Gott zu kennen. Auch nicht jeder, der in unsere Gemeinde hier reinkommt, ist in seinem Bibelverständnis klar oder in seiner Theologie korrekt. Deshalb sind die Ältesten in der Gemeinde in Titus 1,9 aufgerufen, an dem der Lehre gemäßen zuverlässigen Wort festhält, der Älteste, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Auch gegen Widersacher außerhalb der Gemeinde, wie 2. Timotheus 2,25 sagt, sind die Ältesten aufgerufen, den Widersacher in Sanftmut zurechtzuweisen und zu hoffen, ob Gott ihnen nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit. Aber es gibt auch eine andere Kategorie von falschen Lehrern, das sind die religiösen Leiter der Juden zu jener Zeit, zur Zeit Jesu. Das war der Rat der religiösen Leiter, der sogenannte Sanhedrin. In dem Rat waren die Pharisäer und Sadduzäer. Aber auch uns der Gemeinde sagt der Apostel Petrus in 2. Petrus 2,1 voraus. Es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk früher, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, der sie erkauft hat, verleugnen. Und ein bisschen weiter in dem gleichen Abschnitt, diese aber wie unvernünftige Tiere. Ah, daher die Illustration. Die unvernünftigen Tiere von Natur aus zum Eingefangen werden und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen und werden auch in ihrem Verderben umkommen. Wie unvernünftige Tiere. So werden falsche Lehrer beschrieben. Und so stark muss auch vor diesen Lehrern gewarnt werden. Es sind Raubtiere, die dich in den Tod ziehen können. Und heutzutage ist es populär geworden, mit jedem Freund sein zu wollen und so auch jedem religiösen Leiter zu akzeptieren. Du musst nur diese gewisse Heiligkeit aufweisen. Bete nur diese Passage. Spende für meinen Dienst und du wirst Heilung und Rettung erfahren. Der Segen Gottes ist dir sicher. Und je sicherer, je höher der Scheck ist, den du mir gibst. Das ist schlichtweg ein falsches Evangelium, das ihre Leiter und die Nachfolger, ihre Nachfolger genauso in die Hölle führt. Und so geht es auch im heutigen Text aus Markus 12 um eine ernste Warnung vor falschen Lehrern. Das ist der Titel von heute aus der Predigt aus Markus 12, 38 bis 44. Und Jesus macht in diesem Text genau das. Er warnt vor falschen Lehrern. Der Aufruf an uns heute und auch der erste Punkt der Predigt ist, hüte dich vor falschen Lehrern. Das sind die Verse 38 bis 40 und wir sehen darin vier Eigenschaften, die Jesus nennt vor oder die wir erkennen können, vier falsche Eigenschaften von falschen Lehrern. Und das ist einmal, erkenne ihren Stolz. Zweitens, erkenne ihre Habgier. Drittens, das Doppelleben, erkenne ihr Doppelleben. Und als letztes, erkenne ihr schweres Gewicht. Erkenne ihren Stolz, ihre Habgier, ihr Doppelleben und ihr schweres Gewicht. Und dann im zweiten Teil der Predigt bringt Jesus dann ein Beispiel bezüglich der Folgen. Und das, im zweiten Punkt geht es um ein Beispiel der zerstörerischen Kraft eines korrupten religiösen Systems. Nun lesen wir gemeinsam den Abschnitt aus unserem Text in Markus 12, 38 bis 40. Markus 12, 38 bis 40. Und Jesus spricht hier. Und er sprach in seiner Lehre: Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen, Begrüßungen auf den Märkten und die Begrüßungen auf den Märkten und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern lieben, die die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Sie werden ein schwereres Gericht empfangen. Und Jesus warnt ausdrücklich vor den Schriftgelehrten. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Von allen religiösen Leitern, die wir so kennengelernt haben in der Schrift, waren sie, die am meisten respektiert wurden. Und die religiösen Leiter dieser Zeit, wie schon eben kurz genannt, waren zum einen der Sanhedrin, dieser Rat der Ältesten. Das waren 70 Mitglieder und der Hohepriester. Und darunter waren die Sadduzäer, und das waren so die Liberalen der Zeit. Die Pharisäer als die Konservativen, so die hauptsächlich die Religion der Zeit bestimmten. Und unter den Pharisäern waren dann noch diese Gruppe der Schriftgelehrten. Sie waren die Experten im Gesetz. Sie hatten die Deutungshoheit, wie man so schön sagt, über das Gesetz. Wenn du etwas wissen wolltest zum Gesetz, dann gingst du zu einem Schriftgelehrten. So wie sie das Gesetz interpretierten, so war es richtig. So wie sie sagten, wie es angewendet werden muss, so genau war es richtig. Also waren sie die bestimmende Elite zu der Zeit, und wenn es um das Lehren der Schrift ging. Sie lenkten dieses ganze Schiff Israel, diese ganze Nation durch die Zeit mit ihren Entscheidungen, mit ihrer Interpretation der Schrift. Sie bestimmten, wie das Volk anzubeten hatte. Auf diese Männer schaute das ganze Volk hinauf. Sie waren die Männer, auf die sich das Volk verlassen hat. Und sie standen ja auch im direkten Kontakt zu Gott, scheinbar. Und genau über diese Männer sagt Jesus was? Hütet euch vor ihnen. Ups, ouch. Stellt euch vor, jemand kommt zu dir und sagt, hüte dich vor deinem Pastor Arthur. Ja, ja, das ist wahrscheinlich nicht eure erste Reaktion, sondern wahrscheinlich ist man, was? Oder hüte dich vor deinen Ältesten. Da geht erstmal ein Schauder über den Rücken. Was ist hier los? Und das war bestimmt für die Hörer genauso beängstigend. Da warnt einer die Leute vor ihren Leitern. Hüte dich vor ihnen. Hüte dich vor deiner Leitung. Was ist da los? Diese Männer hatten den Auftrag, das ganze Volk zu versorgen, sie geistlich zu schützen, voranzugehen. Sie sollten eigentlich das Beispiel für die Nation sein, aber anstatt das Volk zu beschützen, missbrauchten sie es für ihre eigenen Zwecke. Sie waren in Wahrheit Heuchler, sie missbrauchten die Botschaft Gottes. Sie hatten noch nicht mal Einheit untereinander und die Sadduzäer und die Pharisäer hatten ständig Kämpfe, wie wir schon gesehen haben in den letzten Wochen. Aber das Interessante ist, in einer Sache, in dieser Woche von Jesus wurden sie sich ganz schnell einig. Sie waren sich sicher, dass Jesus ihre Stellung und ihre Macht in Gefahr brachte. Und sie kamen alle zusammen, um letztendlich den Sohn Gottes ans Kreuz zu bringen. Und in unserem Abschnitt heute, in Kapitel 12, sind wir immer noch am Donnerstag der Passionswoche. Und morgen am Freitag werden die religiösen Leiter Jesus ans Kreuz gebracht haben. Heute lesen wir die letzten Worte von Jesus, von Jesu Dienst auf der Erde, die er an die Öffentlichkeit richtet. Es ist bis hierhin für Jesus ein langer Tag gewesen. Und er befindet sich immer noch auf dem Tempelberg und bewegt sich da hin und her. Und es war ein großes Tempelplateau, wo in der Mitte der Tempel stand. Und außenrum war viel Platz, wo normalerweise die Schriftgelehrten lehrten, den sogenannten Vorhof der Frauen. Und es gab da gewisse Überdachungen, wo viele Leute sich versammeln konnten. Und genau da ging Jesus umher, wie die Schriftgelehrten, und lehrte da. Und er war schon fast den ganzen Tag da. Und er kam morgens in die Stadt und brachte das Symbol, oder sie haben auf den Feigenbaum geschaut und gesagt, das ist ein Symbol für die Verdammnis dieser ganzen Stadt, der Nation. Und er lehrte über das Evangelium, über das Reich der Himmel. Und eigentlich war dieser Platz die Höhle des Löwen. Weil das war der Bereich, wo die Schriftgelehrten umhergingen. Das war der Bereich, das war ihr Platz, wo sie lehrten, wo sie ihr Unwesen trieben. Und so konfrontierte Jesus praktisch den ganzen Sanhedrin. Und als erstes, wie wir schon in den letzten Wochen gesehen haben, wie Thomas auch und Nick gepredigt haben, kamen die Herodianer mit den Pharisäern und versuchten ihn, weil Jesus war genau an ihrer Stelle. Dann kamen die Sadduzäer und stellten ihm Fragen und die Schriftgelehrten und versuchten ihn zu fangen. Sie versuchten ihn aufzuhetzen und es so zu drehen, dass das ganze Volk sich gegen ihn auflehnte. Und das war interessant, weil es ihre Intention war, dass die Römer eingreifen und ihn gefangen nehmen. Weil genau auf diesem Tempelplateau war an der Seite die Burg Antonia. Da waren die Römer. Sie hatten das Ganze, die wollten das ganze Plateau kontrollieren vor Aufständen. Aber die Schriftgelehrten haben es nicht geschafft, Jesus zu fangen. Und eigentlich standen sie am Ende als die Dummen da, als Jesus sie überführte. Und so mussten sie sich eine andere Strategie ausdenken. Dieses Ganze ist nicht aufgegangen und so sind sie sich zusammen übereingeworden und haben schlussendlich einen Jünger bestechen müssen, um Jesus ans Kreuz zu bringen. So, aber die ganze normale Bevölkerung war dabei. Sie konnte sehen, was ist hier los, was ist passiert. Und am Dienstag, zwei Tage zuvor, war Jesus schon mal auf diesem Plateau und hat was gemacht? Er reinigte den Tempel und er sagte dann, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Nationen. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Das ist genau, was passiert ist. Die Schriftgelehrten nutzten das Ganze und Jesus nennt den ganzen Bereich eine Räuberhöhle. Und viele folgten Jesus nach diesem Ereignis nach. Es war interessant. Da ist ein Mann, der widerspricht den Ältesten, den Führern des Volkes. Und wahrscheinlich haben sie schon gemerkt, das ist ein korruptes System, wo ich lebe. Weil wenn ich zum Tempel etwas opfern gehen will, muss ich auf einmal das Zehnfache des Preises bezahlen für das Opfertier. Also irgendwas stimmt hier wohl nicht und wir leben in einem korrupten System. Und so liefen viele Menschen ihm nach und hörten ihm zu. Und wir lesen auch kurz zuvor in Vers 37 in Markus 12, dass die Menschen es liebten, ihm zuzuhören. Es war schön, ihm zuzuhören. Also viele der Bevölkerung dachten schon, dass irgendwas hier los ist, irgendwas stimmt nicht. Es war vielleicht so eine Art Aufbruchstimmung, die so in der Bevölkerung war. Auch in unserem Abschnitt konnte das ganze Volk zuhören. In der Parallelstelle Lukas 20, 45 könnt ihr gerne zu Hause nochmal nachlesen. Das ist auch ein kurzer Abschnitt darüber. Da steht, während das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern. Das spricht er zu seinen Jüngern. Aber weil so viel los ist auf diesem Platz, kann die ganze Menge zuhören. Und wie gesagt, liebte es die Menge, ihm zuzuhören. Und sie reagierten aber trotzdem nicht auf das, was er sagte. Denn am Ende reicht es nicht, Jesus einfach nur zuzuhören. Eine schöne Aufbruchstimmung zu haben, schöne Predigten zu hören. Und so spricht Jesus diese letzte Warnung auch direkt an das Volk aus. Und das ist die Frage für dich. Liebst du es auch, Jesus zuzuhören? Welch eine Weisheit, was für eine bewundernswerte Person, was für eine Persönlichkeit. Liebst du es, Predigten über Jesus zu hören, aber kennst du ihn wirklich? Liebst du und kennst du ihn auf eine persönliche Weise, indem du betest, indem du ihn täglich in der Schrift studierst? Und die Warnung an uns heute ist, sei nicht einfach loyal zu allen möglichen falschen Lehrern. Kenne Christus und sein klares Evangelium. Und kommen wir nun zu der Frage, wie man solche falschen Lehrer identifizieren kann. Was sind die Merkmale, die uns Jesus nennt? Und das erste Merkmal ist, erkenne ihren Stolz. Und das sehen wir in Markus 12, 38 bis 39. Ich lese uns das nochmal vor. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern einhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern lieben. Und natürlich ist die Art und Weise, wie wir das jetzt beschrieben sehen, nicht direkt auf heute zu übertragen. Und heute erkennt man die falschen Lehrer in etwas anderer Kleidung. Aber es ist immer noch Stolz. Und Jesus erklärte zu dem Volk zu ihrer Zeit, auf was sie achten mussten. Und das Interessante ist, es geht als erstes um Äußerlichkeiten. Und diese Leiter kleideten sich ganz besonders. Und das ist ein interessanter Punkt, weil sie eigentlich die Wölfe waren, in Schafkleidern, Schafskleidern. Sie verbreiteten in frommen Kleidern eine falsche Botschaft. Und wer dieser Botschaft glaubte, der endete genauso wie sie, weil es nicht das Richtige, nicht die richtige Botschaft war. Und Jesu Warnung ist eigentlich ein Akt der Barmherzigkeit. Es ist nicht einfach nur, passt auf vor denen, sondern es geht ihm wirklich um die Leute. Er warnt sie vor den Schriftgelehrten, weil sie falsch sind, sondern er warnt auch, dass man nicht ihnen glaubt und folgt, weil sonst einem das gleiche Ende blüht. Und Jesus redet ziemlich scharf über sie. Und in Markus haben wir nur einen ganz, ganz kleinen Teil von dieser Rede. Und ihr könnt euch Matthäus 23 notieren. Und da könnt ihr wahrscheinlich eine halbe Stunde einmal diese ganze lange Rede lesen, wie scharf er wirklich auf die Pharisäer, auf die Schriftgelehrten eingeht. Und ein kurzes Zitat. Denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön erscheinen, inwendig aber voll von toten Gebeinen und aller Unreinheit sind. Sie versuchten, durch diese langen Gewänder eine Geistlichkeit vorzutäuschen. Und diese Gewänder waren schick, einzigartig, die waren, glaube ich, weiß und teuer, sehr teuer. Und am Ende hatten sie diese, wie die Bibel es beschreibt, Quasten dran. Und wenn ihr euch erinnert, in die Juden sollten laut 4. Mose so blaue Quasten am Ende ihres Gewandes tragen, damit die anderen Nationen sehen sollten, das sind Juden, sie gehören zu Gott, das ist Gottes Volk. Aber nach einigen Jahrhunderten entschied die religiöse Elite, diese Quasten sind ein ganz gutes Symbol und sie widerspiegeln meine Geistlichkeit und meine Ehre, was für eine Position ich habe. Und sie fingen an, diese Quasten immer größer und größer zu machen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es eigentlich ziemlich dämlich aussah, mit so großen Quasten durch die Gegend zu laufen. Aber das war ein Symbol der Geistlichkeit und alle Menschen dachten, oh, das sind aber geistliche Leute mit diesen riesen Quasten. Und Jesus sagt über sie auch in Matthäus 23,5, also vergrößern sie ihre Quasten, alle ihre Werke aber tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen, denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Aber es war nur ein Symbol, ohne tatsächliche innere Realität. Und das ist Stolz. Stolz fokussiert sich so schnell auf das Äußere, so stark auf das Äußerliche. Kleidung, wie wirke ich, was für einen Stil trage ich. Und das ist auch zum Teil der Grund, warum wir hier in der Gemeinde keinen Dresscode haben. Natürlich wollen wir keine ablenkende Kleidung tragen und gepflegt sein, aber Äußerlichkeiten führen so schnell zu Stolz. Und es ist schön, wenn man sich gut kleiden möchte, aber die Schriftgelehrten liebten es. Es war ihr ganzes System, es war ihre Geistlichkeit. Und genauso liebten sie die Begrüßungen auf den Märkten. Oh, da kommt ein Rabbi. Und stellt euch vor, seid in Jerusalem unterwegs und ihr trefft diesen Schriftgelehrten und wie ein aufgeflusterter Pfau geht er durch die Gänge und man sieht ihn schon von Weitem. Und als erstes müsst ihr anhalten und ehrfürchtig Rabbi sagen. Und das bedeutet so viel wie Doktor, erhabener Lehrer. Und heute haben wir diesen Doktorgrad immer noch und nutzen ihn heute noch, Doktor, Doktor, Doktor. Und sie liebten es, genau diese Info weiterzugeben. Oh, erhabene Lehrer, erfahrene Lehrer, großartiger Lehrer, erhabene Exzellenz, erfahrener Lehrer. Und das liebten sie auch, genauso wie Vater oder Leiter genannt zu werden. Und heute ist es genauso noch. Wir haben diesen Doktortitel, Doktor, 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 Doktor so und so, Pastor, darf ich dir eine Frage stellen? Und falsche Lehrer sind niemals demütig. Sie müssen erhöht werden. Und all diese falschen Fernsehprediger oder Wohlstandsevangelisten erkennt man so schnell an ihren ganz besonderen Äußerlichkeiten. Sie tragen komische Hüte, besondere Frisuren, besondere Kleidung. Sie müssen besonders angesprochen werden, behandelt werden. Man sieht immer, wo sie sind, wo das Mittelpunkt des Interesses ist. Gib uns doch ein prophetisches Wort, O Leiter. So erkennen wir schnell diese falschen Lehrer. Aber hier in der Gemeinde nennt uns bitte einfach bei den Vornamen. Wir sind alle Brüder, wie Jesus es sagt, und Schwestern, und wir haben einen Vater und einen Christus und einen Herrn Jesus Christus. Und des Weiteren liebten die Schriftgelehrten auch die ersten Sitze in den Synagogen. Das war so ein Plateau in der Synagoge, wo man erhöht saß, und da liebten sie es, sofort erkannt zu werden. Und genauso liebten sie die ersten Plätze bei den Gastmählern. Im Zentrum der Aufmerksamkeit, immer ganz nah neben dem Gastgeber. Und Jesus kannte diese Praxis, hat es schon mal in Lukas 14 angesprochen, wo es einen ganzen Kampf um die ersten Plätze gab. Selbst Jakobus und Johannes kamen nur ein paar Tage vorher zu ihm und sagten, dürfen wir rechts und links neben dir sitzen? Immer schön nah am Zentrum der Macht, immer nah am Zentrum des Einflusses, die meiste Aufmerksamkeit, das beste Essen. Wer nah beim Gastgeber saß, der bekam das Essen zuerst, der konnte zuerst essen. Da wurden Verträge geschlossen, ein Pakt geschlossen, immer mittendrin. Stolz verlangt immer nach Aufmerksamkeit. Stolz wartet nur auf jede Möglichkeit, dich zu unterbrechen. Ah ja, ja, das Thema zu wechseln und über sich selbst zu sprechen. Und wenn es nicht mehr um die innere Geistlichkeit geht, dann explodiert das Äußere. Symbole, Praktiken, Abläufe werden super, super wichtig. Das Äußere bestimmt jetzt die Geistlichkeit. Und falsche Lehrer lieben diese besondere Behandlung, auffälliges Aussehen und Trachten nach besonderen Positionen. Und das sind alles die Positionen, die Merkmale, die Jesus ankreidet. Und die nächste Eigenschaft, die wir in Vers 40a sehen, die Jesus aufzeigt, ist die Habgier der Schriftgelehrten. In 40a, die Häuser der Witwen verschlingen. Was bedeutet das? Lest nochmal durch. Die Häuser der Witwen verschlingen. Was heißt das, verschlingen? Und dieser Punkt, wenn ihr drüber nachdenkt, ist einfach abscheulich. Das ist wirklich böse, was sie hier tun. Sie sollten eigentlich die Hirten von Gottes Herde sein, aber sie verschlingen die Schwachen der Herde. Warum sollte ein Hirte das schwächste Schaf in seine Herde nehmen und es zerstören? Ihm keine Milch geben, ihn draußen schlafen lassen? Warum tun sie das? Und immer wieder steht im Alten Testament, dass die Gerechten die Witwen schützen sollen. Auch Jakobus schreibt in 1,27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu halten. Witwen zu verschlingen hat nichts mehr mit Glauben oder Geistlichkeit zu tun. Das ist pure Religion. Und was haben denn diese Leiter jetzt genau gemacht, dass sie die Witwen verschlungen haben? Und sie haben einfach ihre Notlage missbraucht. Ihre Häuser, also ihr Vermögen, sprichwörtlich aufgegessen. Sie sind einfach zu diesen Witwen hingegangen und sie waren wahrscheinlich alleine, der Mann war gestorben, und haben sie nach Unterstützung gefragt. Bitte spende doch für mein Werk, bitte spende doch, damit ich das und dies tun kann. Und eigentlich war das ausdrücklich verboten zu der Zeit, aber das taten sie. Sie fragten einfach um Spenden, aber sie gingen noch einen Schritt weiter. Denn die Witwen waren tatsächlich in einer wirklich hilflosen Situation. Und ihr Mann hatte durch sein Leben hindurch ein gewisses Vermögen aufgebaut, eine Familie aufgebaut. Und dann ist er gestorben. Und die Frauen, die länger leben, wurden zu Witwen. Und sie hatten dieses Vermögen. Was machten sie nun mit dem Vermögen? Der Mann hat es die ganzen Jahre verwaltet und jetzt mussten sie es tun. Es war eine große Verantwortung. Was machen sie damit? Und sie gingen zu wem? Zu den Schriftgelehrten. Weil die Schriftgelehrten in Israel nicht nur das theologische Recht, die Macht darüber hatten, sondern auch für alles, was das Zusammenleben bedeutete. Was soll ich praktisch tun? Sie waren verantwortlich als ganz normale Richter, wie zu unserer Zeit. Praktisch das Bürgerrecht. Und so sicherten die Schriftgelehrten den Witwen ihre Unterstützung zu. Und dann brachten sie sie um ihr Erbe. Sie ließen die Verwaltung und ihren angeblichen Schutz und ihre Hilfe sich ganz gut bezahlen. Und sie gingen noch weiter, sie nutzten ihre Gastfreundschaft aus. Teilweise lebten sie in den Häusern der Witwen oder gingen da zum Essen und machten unangemessene Forderungen. Sie verlangten, dass sie Witwen Geld geben sollten. Wofür? Damit sie, die Witwen, Segen von Gott bekommen könnten. So wie es eigentlich von jedem verlangten in ihrem System. Und das System war so aufgebaut, dass man Geld und seine Spende zum Tempel brachten. Im Vorhof der Frauen waren diese ganzen Boxen aufgebaut. Und man warf dieses Geld ein und das war ein Zeichen deiner Geistlichkeit und du konntest dir tatsächlich den Weg in den Himmel dadurch erarbeiten. Das war das System. Aber am Ende landete dieses Geld genau bei den Schriftgelehrten. Deswegen sagt Jesus auch, ihr habt das alles hier zu einer Räuberhöhle gemacht. Und viele Prediger und Fernsehprediger, Wohlstandsprediger tun genau das heute. Sie reisen um die ganze Welt und ihre Botschaft funktioniert gut. Und wo funktioniert sie gut? Bei den Schwachen unserer Gesellschaft. Wo finden wir diese Prediger? In Afrika, in Asien. Und sie nehmen die Ärmsten der Armen aus. Durch ihr falsches Evangelium. Und das sind wirklich gefährliche Tiere. Das dritte Merkmal, das uns Jesus gibt, ist ihr heuchlerisches Leben. Ihr Doppelleben, können wir sagen. In 40b lesen wir, und zum Schein lange Gebete halten. Das ist genau das Gegenteil zum Vers davor, wenn wir aufmerksam lesen. Weil im Verborgenen tun sie was? Sie betrügen die Witwen. Und im Öffentlichen halten sie lange Gebete. Sie täuschen ihre Anbetung und ihre Geistlichkeit einfach nur vor. Jeder soll denken, dass sie die wahre Verbindung zu Gott haben. Warum beteten sie eigentlich so lange? Hatten sie Gott irgendwas zu sagen? Das System stand ja schon fest. Die Leute mussten bezahlen, damit sie überlebten. Das war ihr System. Das heißt, sie hatten eigentlich gar keine Notwendigkeit, mit Gott zu reden. Und sie beteten diese Gebete nur für die Menschen, nicht für Gott. Sie hielten nur ihre Fassade aufrecht. Es war nur eine Show. Und nochmal zu Matthäus 6,5, wo schon Jesus urteilt darüber, über das Gebet. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler. Denn sie lieben es, in den Synagogen, an den Ecken der Straßen stehen zu beten, damit sie von den Menschen gesehen werden. Was für einen Sinn hat Gebet, wenn wir es für die anderen tun? Weil Gebet eigentlich das Sprechen mit Gott ist. Genauso benutzen aktuelle Heilungsprediger ihre Gebete nur als Show. Dieses ganze Setup ist nur dafür da, damit die Leute denken, hier ist Gott. Aber tatsächlich ist das Setup nur für ihre eigenen Zwecke. Und Jesus hilft uns, durch diese Warnungen falsche Lehrer zu enttarnen. Und er sagt uns auch, wie ihr Ende aussehen wird. Was passiert am Ende mit diesen falschen Lehrern? Und das ist unser viertes Merkmal. Erkenne ihr schweres Gericht. Sie werden ein schwereres Gericht empfangen. Es gibt Menschen, die denken, oh, wenn ich religiös bin, dann bekomme ich ein kleineres Gericht. Sie denken, sie kommen in den Himmel, weil sie religiös sind, weil sie gewisse Taten tun. Aber ich denke, dass die Hölle heißer wird für Menschen, die religiös sind, besonders für falsche religiöse Leiter, weil sie Söhne des Satans sind und ihresgleichen produzieren. Und je näher man an der Wahrheit ist, desto größer ist das Gericht, oder? Je näher man an der Wahrheit ist, desto größer ist das Gericht. Und die Schriftgelehrten, die waren ganz nah dran an der Wahrheit. Sie glaubten an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Doch sie bauten ihr eigenes System darum. Ihr eigenes System der Rettung. Ein selbstgerechtes System, das ihnen selbst diente. Und wodurch man durch Werke und gute Taten gerettet werden sollte. Und deswegen ist falsches Christentum so gefährlich. Falsche Lehrer ruinieren dein Leben. Wenn falsche Lehrer keine Skrupel haben, die Ärmsten der Armen auszubeuten, dann machen sie auch vor dir nicht Halt. Spiele nicht mit Wölfen. Mit einem Bär oder einem Löwen kannst du nicht tatsächlich kuscheln. Und um das seinen Zuhörern deutlich zu machen, bringt Jesus ihnen nun ein großes, wichtiges Beispiel. Und Jesus verändert die Szene, er geht ein bisschen weiter und zeigt ihnen das Ausmaß dieser ganzen Situation. Und dieses Beispiel finden wir im zweiten Teil unseres Abschnittes. Und das lesen wir in Markus 12, 41 bis 44. Und wir werden uns bis zum Ende der Predigt damit befassen. Und es geht um ein Beispiel der zerstörerischen Kraft eines korrupten religiösen Systems. Ein ganz langer Titel für die zweite Hälfte. Aber lass uns hier reingehen, das ist wirklich eine interessante Stelle, 41 bis 44, ich lese es uns vor. Und Jesus setzte sich dem Schatzkasten gegenüber und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten einlegte. Viele Reiche legten viel ein. Und eine arme Witwe kam und legte 2 Schärflein ein, das ist 1 Cent. Und er rief seine Jünger herbei und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat aus ihrem Mangel alles, was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Auf den ersten Blick eine ganz interessante Wendung in der Geschichte. Nachdem Jesus diese große Passage der Warnung und des Gerichts gesprochen hat über die Schriftgelehrten und das volle Ausmaß des Wehe euchs, könnt ihr nochmal in Matthäus 23 nachlesen, nachdem diese große, riesig große Warnung ausgesprochen wurde, ändert Jesus seinen Spot und geht nun zu den Spendenkästen und macht Markus hier in unserem Text tatsächlich diesen plötzlichen Wechsel. Nach diesem Gericht bringt er ein Beispiel, wie man jetzt hingebungsvoll geben kann. Und die meisten würden schnell zu dieser Schlussfolgerung kommen und würden sagen, dass diese Frau ein Beispiel ist im Gegensatz zu den korrupten Schriftgelehrten, ein Beispiel für treues Geben praktisch, ein Gegensatz zu den Schriftgelehrten, die stehlen anstatt zu geben. Ein erfrischendes Beispiel an dieser dunklen Stelle. Und eins der wichtigsten Werkzeuge in der Schriftauslegung ist der Kontext. Und ich werde manchmal oder oft gefragt, Arthur, was hältst du von der Bibelstelle? Was sagst du dazu? Und sage ich, ich weiß es nicht. Wie, du weißt es nicht? Warum? Ich muss den Kontext erst lesen. Und die Älteste sind genauso auf den Kontext angewiesen für ihr Verständnis wie ihr. Und gerade eben sprach Jesus diese scharfe Warnung aus und sprach über Gericht über diejenigen, die die Witwen ausnehmen. Und im kommenden Abschnitt danach verlässt Jesus den Tempel und er spricht wieder über Gericht. Das heißt, das Thema des Abschnittes ist was? Gericht. Und wenn wir dem Kontext der Stelle folgen, ist die Frau hier nicht ein Beispiel, wie man gibt, sondern ein schreckliches Beispiel von dem, was die korrupten Leiter treiben. Und deswegen ist das zweite Teil der Predigt, hat auch diesen Namen, ein Beispiel der zerstörerischen Kraft eines korrupten religiösen Systems. Und wir bekommen eigentlich fast gar keine Infos von der Witwe hier aus dem Text. Wir kennen nicht ihr Herz, ihre Motive und deswegen halten wir den Infos fest, die wir haben. Sie ist arm, hat alles gegeben, was sie hatte. Was wir nicht sehen, ist, dass sie ein Held ist. Wir sehen nicht, dass sie ein Vorbild ist für dich. Wofür ein Vorbild? Damit du deinen ganzen Besitz abgibst und hingehst und stirbst, dass du nichts mehr hast? Vertraue Gott, er wird dich versorgen. Gib einfach alles, was du hast. Das sehen wir nicht hier aus der Stelle. Die Witwe ist schlicht und ergreifend ein Opfer des ganzen Systems der Schriftgelehrten. Sie spiegelt die Lehre des Gebens der Bibel nicht wider. Gott verlangt unsere völlige Hingabe als Menschen, aber er verlangt nicht, alles, wirklich alles zu spenden, was du hast. Was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass wir in der Eckstein-Gemeinde in Armut leben sollten. Und wir als Älteste würden die ganze Zeit nur beschäftigt sein, diese Almosen wieder zurückzugeben. Und Jesus sagt noch nicht einmal, dass es schlecht ist, dass die Reichen viel eingelegt haben. Es ist gut, dass sie viel eingelegt haben, denn sie waren ja reich. Wer reich ist, soll viel einlegen. Das Handeln der Witwe zeigt schlichtweg, was die korrupten Leiter ihr angetan hatten. Das Tragische ist, sie vertraut diesem korrupten System. Sie vertraut darauf, dass ihre Spende ihr eine Segnung für ihr Leben sein wird. Das war ihre Rettung. Sie hatte 2 Möglichkeiten. Entweder sie kaufte Essen von dem Geld oder sie legte alles in den Spendenkasten ein. Sie vertraute tatsächlich dem Versprechen der Schriftgelehrten, dass sich die Tore des strömenden Segens für sie öffnen würde, wenn sie alles hingeben würde. So wie die leeren Versprechungen von Fernsehpredigern. Die arme Witwe befand sich nämlich auf dem Boden einer Räuberhöhle und nicht im tatsächlichen Raum einer Anbetung. Was würdest du tun, wenn du dabei wärst? Würdest du dieser Frau hingehen und sagen, gut hast du das gemacht. Schön, Mutter, dass du dein Leben hingibst für Christus, für das System, für den Glauben. Nein, das würdest du nicht tun. Du würdest sie aufklären, sagen, du gibst alles in ein korruptes System. Das Geld, was du einwirfst, wird sofort missbraucht. Deswegen ist dieses Beispiel nicht übergeben, sondern es ist übernehmen. Die Reichen sowie auch die Armen vertrauten voll und ganz dem falschen System. Und die Witwe gab tatsächlich mehr als alle anderen. Sie gab 100% ihres Vermögens, währenddessen die anderen nur einen Bruchteil von dem gaben. Und alles, was sie hatte, war circa ein 64stel eines Tageslohnes zu der Zeit. Stellt euch vor, ihr habt einen Arbeitstag heute von 8 Stunden, teilt das durch 1 durch 64, dann bleiben ein paar Minuten übrig. So lange müsst ihr arbeiten, um den ganzen Lebensunterhalt dieser Frau zu haben. Und das zeigt nochmal den Ausmaß der tatsächlichen Rücksichtslosigkeit. Das macht die ganze Geschichte noch viel extremer. Das war alles, was die Frau hatte. Und sie setzte damit ihr Vertrauen auf die korrupten Priester. Und all diese Menschen pilgerten zu diesen Spendenboxen vor dem Tempel. Und die Form und diese Boxen hatten eine Form eines Schofarhornes. Wenn ihr das kennt, ist so ein bisschen gewellt und es wird nach außen hin breit. Das heißt, man geht zu dieser Spendenbox und jeder sieht, dass du es einwirfst, weil die Öffnung ist breit und unten wird es klein. Das heißt, es war eine ganze Prozession, die da stattgefunden hat und die Menschen gingen hin und zeigten ihre Geistlichkeit. Ich werfe viel ein. Ich spende viel. Ich bin geistlich. Ich werde in den Himmel kommen. Reichen nur ein Teil. Alle zusammen folgten dem gleichen zerstörerischen System, das ihr Leben auf ewig zerstören würde. Und die Schrift macht immer wieder deutlich, dass wir uns um die Witwen kümmern müssen. Und das ist die Aufgabe der Ältesten und besonders der Diakone. Das ist für Christus wichtig. Falsche Lehrer hingegen verachten Witwen. Sie nutzen sie nur im Namen Christi aus. Das ist die große Tragödie, die Christus auf keinen Fall hier akzeptieren möchte. Das sehen wir auch, wenn wir ganz kurz vorgreifen, wenn Jesus dann nach unserem Abschnitt den Tempel verlässt. Und dann kommt ein Jünger zu ihm und sagt ihm, sieh doch Jesus, sieh diesen ganzen Tempel an, sieh diese Herrlichkeit. Und erinnert ihr euch, was Jesus sagt? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben. Warum? Weil all dies nicht Gott repräsentiert. Es ist nicht ein Ort der Anbetung, sondern voll von gefährlichen Leitern und Dieben, die die Menschen nur ausnehmen. Die gleiche Warnung spricht Jesus für uns heute auch aus. Und lass dich heute warnen vor falschen Lehrern. Sei vorsichtig. Falsche Lehrer sieht man meistens nicht von Weitem. Hier bin ich. Ich bin ein Wolf. Kuschel mit mir. Ich zeig dir, wo es hingeht. Sie sagen nicht, komm, ich bring dich in die Hölle. Ich brauche dich nur, um an Geld zu kommen. Nein, du siehst sie nicht von Weitem, denn du musst deine Schrift kennen, du musst Unterscheidungsvermögen haben. Kenne die Schrift, lese sie jeden Tag, damit du vor falschen Lehrern geschützt bist. Es ist auch nicht toll oder süß, dass du alle möglichen Lehrer tolerierst und es gibt immer viele verschiedene Apps von verschiedenen Personen und es ist einfach toll, eine schöne geistliche Wahrheit mal zu bekommen, jeden Tag. Aber prüft, von wem diese Botschaften sind. Verharmlose nicht einen Löwen. Kuschel nicht mit dem Tiger. Nah an der Wahrheit ist nicht in der Wahrheit. Fast richtig führt dich ganz und gar in den Tod. Und der Trend heutzutage ist, oh nein, ich möchte nicht richten. Ich kenne ja nicht die Absicht, warum das passiert ist. Ich kenne nicht die Intention. Deswegen kann ich gar nicht genau sagen, was hier los ist. Und jemanden zu hinterfragen aufgrund seiner falschen Lehre, aufgrund seines Verhaltens, ist nicht sofort richten, sondern es ist die Liebe, in Wahrheit zu sprechen. Wäre es liebevoll, die Witwe aus unserem Beispiel in ihrem Glauben zu lassen? Nein, sie braucht die frohe Botschaft von der wahren Errettung. Sie braucht Freiheit von diesem korrupten System. Und auch Gläubige zu warnen, die zur Gemeinde kommen und einfach nur mitlaufen und nicht dienen, nicht geben, sich nicht um anderen kümmern, ist nicht richten. Es ist liebevoll, diese Menschen darauf hinzuweisen, damit sie den wahren Glauben kennenlernen. Und höre auf, Leben im Sünde, jetzt habe ich es durcheinander gebracht, höre auf, Leben, Sünde im Leben anderer zu tolerieren und besonders in deinem eigenen Leben. Hasse Stolz und Habsucht in deinem Leben. Und sei vorsichtig, dass du nicht Komplimenten zu deinem Aussehen nachläufst, danach verlangst. Es ist gut, gut auszusehen. Es ist Teil unserer Schöpfung, es ist Teil unserer Identität. Aber liebe es nicht. Es zeigt nicht deine Geistlichkeit. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er aber Gnade. Jakobus 4,6. Und zu guter Letzt nimm Jesu Warnung auf die Ewigkeit ernst. Falsche Lehrer suggerieren dir, dass du es allein in den Himmel schaffen kannst. Tu nur das und dies, durch dein Leben und gute Taten schaffst du es schon. Dein Leben kann gut genug sein, damit Gott sagt, du warst eine gute Person. Aber um in den Himmel zu kommen, musst du tatsächlich nicht gut sein, sondern perfekt. Und das kann niemand von uns erreichen. Wir alle werden gerichtet wegen unserer Sünde. Wir sind voll mit Sünde und wir brauchen jemanden, der für uns eine Lösung bringt. Und diese Lösung ist Jesus. Und Gott hasst Sünde und wird letztendlich Sünde richten, somit auch uns. Aber er hat durch Christus einen Ausweg geschaffen, indem er seinen Sohn Jesus Christus für dich am Kreuz gerichtet hat und für deine Sünde bestraft hat. Das, was die Gesetzesgelehrten am nächsten Tag geschafft haben, ihn ans Kreuz zu bringen, hat Gott tatsächlich von langer Hand geplant und sie dafür benutzt, dass Christus für die Sünden der Menschheit gestorben ist. Und glaube an Jesus, indem du deine Sündhaftigkeit bekennst, glaube an Christus, dann hast du auf ewig Frieden mit Gott. Keine Spende, kein Geben von dir wird etwas daran ändern, an dieser Realität. Glaube an Christus allein. Er allein kann dich retten. Und du musst dich dazu an ihn wenden und nach seiner Barmherzigkeit suchen. Amen. Unser Gott und Vater, wir beten zu dir. Wir danken für die Worte, die du uns gegeben hast, für die Warnung, die wir heute sehen könnten. Wir danken dir für die Bewahrung und den Schutz, den du uns in der Gemeinde gegeben hast, für das Wort, das du uns zu uns gesprochen hast. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass du unsere Rettung bist. Du allein kannst uns auf ewig retten. Wir müssen nicht dazu geben. Wir müssen nicht unser ganzes Sein, unser ganzes Geld spenden. Und du möchtest, dass wir unser Leben aufgeben für dich und wir möchten es hingeben, an dich glauben und durch den Glauben allein werden wir gerettet. Das ist die Botschaft, die wir weitertragen können und wir möchten als Gemeinde vorsichtig sein, dass wir nicht Menschen oder schwache Menschen ausnehmen durch ein System, das wir aufbauen. Bitte bewahre uns davor, dass wir nah am Wort bleiben können, dass wir nah an dir bleiben können. Dafür bitten wir dich heute und wir danken dir für das Jahr, das du uns gegeben hast, durch das Auf und Ab, durch das du uns geführt hast, für die Lehren, die du uns beigebracht hast als Gemeinde, für die Menschen, die hier rein und raus gehen, die zu uns kommen, für das Licht, das wir sein durften durch dich. Und wir danken dir und sind so dankbar für dieses Jahr, das du uns geschenkt hast. Und wir möchten auch diese Warnung am Ende jetzt wahrnehmen und wissen, das geht nicht um das Äußere, es geht nicht um wie wir dastehen. Wir möchten eine Geistlichkeit von innen haben, indem wir an dich glauben, an dich allein, indem wir nah an deinem Wort bleiben, das wahre, einzige Evangelium von der Errettung weitergeben. Und wir bitten dich, dass wir als Gemeinde für dieses wahre Evangelium stehen können, damit wir leuchten an unserer Stelle in Berlin, damit die Menschen sehen, Errettung gibt es nicht aufgrund von Werken, sondern allein durch den Glauben an dich, Herr Jesus. Amen.